damit alle gerettet werden. Die christliche Berufung, der an uns ergehende Ruf des Herrn, führt dazu, dass wir uns mit ihm vereinen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er auf die Erde gekommen ist, um die ganze Welt zu erlösen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Es gibt keine Seele, die Christus gleichgültig wäre. Für jede einzelne hat er den Preis seines Blutes bezahlt. Während ich diese Wahrheiten betrachte, kommt mir ein Gespräch zwischen dem Meister und den Aposteln kurz vor der wunderbaren Brotvermehrung in den Sinn. Eine große Menschenmenge hatte Jesus begleitet. Da blickt der Herr auf und fragt Philippus: Woher sollen wir Brot nehmen, damit diese Leute essen können? Philippus überdenkt rasch die Lage und antwortet: 200 Denare reichen nicht aus, selbst wenn jeder auch nur ein wenig erhalten soll. So viel Geld haben sie nicht, sie müssen also etwas improvisieren. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein Knabe, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Allein, was ist das für so viele? Wir wollen dem Herrn folgen und sein Wort verbreiten. In menschlich, natürlicher Sicht ist es nur logisch, dass auch wir uns die Frage stellen, was sind wir eigentlich für so viele Menschen? Mögen wir auch Millionen sein, so ist das im Vergleich zu der Zahl der Erdbewohner recht wenig. Deshalb müssen wir uns als ein kleines Stück Sauerteig betrachten, dazu ausersehen und bereit, der ganzen Menschheit Gutes zu tun, nach dem Wort des Apostels, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, ihn verwandelt. Wir müssen lernen, Hefe, Sauerteig zu sein, damit wir die vielen umgestalten und verwandeln. Ist die Hefe von sich aus besser als der Teig? Sicher nicht. Und doch ist sie das Mittel dafür, dass der Teig gerät und zu essbarer, gesunder Nahrung wird. Halten wir uns kurz die Wirkung des Sauerteiges vor Augen, der zur Bereitung einer so einfachen und allen zugänglichen Grundnahrung wie des Brotes dient. Vielleicht habt ihr es selbst einmal gesehen, wie man mancherorts das Backwerk zubereitet. Es ist ein richtiges Zeremoniell. Und am Ende kommt etwas Gutes, Schmackhaftes und auch Schönes dabei heraus. Sie nehmen gutes Mehl, nach Möglichkeit von der besten Sorte. In einer langen Prozedur, die Geduld erfordert, bereiten sie den Teig im Backtrog zu und mischen die Hefe darunter. Dann lassen sie ihn ruhen. Das ist nötig, damit die Hefe wirkt und den Teig aufgehen lässt. Unterdessen brennt schon das Feuer im Backofen. Immer mehr Holz wird eingelegt. Das Backgut wird durch die Wärme des Feuers zum weichen, lockeren Brot von großer Qualität. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn das kleine Stück Sauerteig sich nicht in das Ganze hinein aufgelöst hätte, wirksam und unauffällig. Betrachten wir nun jenes Wort des heiligen Paulus im geistlichen Sinne, so begreifen wir, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als im Dienste aller Seelen zu wirken. Etwas anderes wäre Egoismus. Ein demütiger Blick auf unser Leben zeigt uns klar, dass der Herr uns außer der Gnade des Glaubens auch Talente, Fähigkeiten geschenkt hat. Keiner von uns ist die Kopie eines anderen. Unser Vater hat uns einzeln erschaffen und unter seinen Kindern viele verschiedene Gaben ausgeteilt. Wir müssen diese Talente, diese Fähigkeiten in den Dienst aller stellen. Es sind Gaben Gottes, die zu dem Werkzeug werden müssen, mit dem wir vielen helfen, Christus zu entdecken. Denkt aber nicht, dieses Bemühen wäre nur eine ornamentale Verzierung, die zu dem eigentlichen Christsein hinzukäme. Wenn der Sauerteig nicht in Gärung gerät, verfault er. Er kann sich dadurch auflösen, dass er den Teig aufgehen lässt, aber auch dadurch, dass er sich in Nutzlosigkeit und Egoismus verliert. Denken wir nur nicht, wir erwiesen Gott einen Gefallen, wenn wir ihn den Menschen bekannt machen. Von der Verkündigung des Evangeliums bleibt mir kein Ruhm. Es ist meine Pflicht, als ein Auftrag Jesu Christi. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Siehe, ich werde viele Fische kommen lassen, Spruch des Herrn, die werden sie herausfischen. Sehr bestimmt zeigt uns der Herr die große Aufgabe, Fischen. Zuweilen hören oder lesen wir den Vergleich, die Welt sei wie das Meer, und darin liegt Wahrheit. Wie auf dem Meer gibt es im menschlichen Leben Zeiten der Stille und des Sturmes, Flauten und Orkane. Oft schwimmen die Menschen in bitteren Gewässern, von hohen Wellen überspült, von Stürmen umtost. Ein trauriges Dahintreiben, auch wenn man meinen könnte, sie wären froh, weil sie so laut lärmen. Aber das grelle Gelächter soll nur ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Verbitterung, ihr Leben ohne Liebe und ohne Einsicht verdecken. Sie fressen sich untereinander auf, die Menschen ebenso wie die Fische. Aufgabe der Kinder Gottes ist es, zu erreichen, dass alle Menschen in Freiheit in das göttliche Netz gelangen und fähig werden, sich zu lieben. Der Christ soll sich in den Fischer verwandeln, auf den der Prophet Jeremias mit einem Bild anspielt, das auch Jesus Christus oft gebrauchte. »Folget mir, ich will euch zu Menschenfischern machen«, sagt er zu Petrus und Andreas. Begleiten wir Christus bei diesem göttlichen Fischfang. Jesus steht am Ufer des Sees Genezareth, während das Volk ihn umdrängte, um das Wort Gottes zu hören. So wie heute. Seht ihr es nicht? Die Menschen wollen die Botschaft Gottes hören, auch wenn sie es nach außen nicht zeigen. Bei einigen ist die Lehre Christi vielleicht in Vergessenheit geraten. Anderen, die ohne eigene Schuld mit dieser Lehre niemals vertraut gemacht wurden, erscheint die Religion als etwas Fremdes. Aber seid von einer Tatsache überzeugt, die ständig aktuell bleibt. Es kommt immer der Augenblick, in dem die Seele nicht mehr weiter kann, sich mit den üblichen Erklärungen nicht mehr zufrieden gibt und in den Lügen der falschen Propheten keine Befriedigung mehr findet. Dann hungern diese Menschen danach, ihre innere Unruhe mit der Lehre des Herrn zu stillen, auch wenn sie es nicht zugeben. Lassen wir den heiligen Lukas erzählen. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande abzustoßen. Dann setzte er sich nieder und leerte die Volksscharen vom Boote aus. Am Ende dieser Glaubensunterweisung sagt der Herr zu Simon: »Fahr hinaus auf die hohe See und werft eure Netze zum Fange aus.« Christus ist der Herr dieses Bootes. Er ist es, der den Fischfang vorbereitet. Dazu ist er in die Welt gekommen, dass seine Brüder den herrlichen Weg der Liebe zum Vater finden. Wir haben das christliche Apostolat nicht erfunden. Eher werden wir Menschen manchmal zu einem Hindernis dafür, wenn wir träge sind und uns der Glaube fehlt. »Meister«, entgegnete Simon, »die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und haben nichts gefangen.« Die Antwort scheint vernünftig. Sie pflegten in den Nachtstunden zu fischen, und in jener Nacht war die Arbeit umsonst gewesen. Wie sollte man dann am Tag mehr erwarten? Doch Petrus glaubt. »Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« Er entschließt sich zu tun, was Christus ihn geheißen hat. Im Vertrauen auf das Wort des Herrn macht er sich an die Arbeit. Und was geschieht dann? Sie taten es und fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Darum winkten sie ihren Gefährten in dem anderen Boote, sie möchten kommen und ihnen helfen. Die kamen auch. Man füllte beide Boote, so dass sie beinahe versanken. Als Jesus mit seinen Jüngern auf das Meer hinausfuhr, dachte er nicht allein an diesen Fischfang. Deshalb, nachdem Petrus sich ihm zu Füßen geworfen und demütig bekannt hatte, »Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch«, antwortete ihm der Herr, »fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschenfischer sein.« Auch bei dieser neuen Art des Fischfanges wird die göttliche Wirksamkeit nicht fehlen. Die Apostel sollen trotz ihrer persönlichen Armseligkeiten zu Werkzeugen vieler Großtaten werden. Auch uns wird der Herr zu Werkzeugen machen, die Wunder zu wirken vermögen, große Wunder sogar, wenn sie notwendig sind. Ich wage zu behaupten, dass es so sein wird, wenn wir täglich darum kämpfen, uns zu heiligen, jeder in seinem eigenen Stand, mitten in der Welt, in seinem eigenen Beruf, im Alltag. Wir werden Blinde sehend machen. Wer von euch weiß nicht viele Fälle zu berichten, in denen Menschen, die gleichsam blind geboren waren, die ganze Fülle des Lichtes Christi empfangen haben? Andere waren taub, andere stumm, unfähig, als Kinder Gottes ein Wort zu hören oder zu sprechen. Ihre Sinne wurden rein. Jetzt können sie schon wie Menschen, nicht mehr wie Tiere zuhören und sich äußern. In nomine Jesu, im Namen Jesu, heilen die Apostel einen Lahmgeborenen, der zu nichts Nützlichem fähig war, so dass er gehen kann. Jene andere da war träge, er kannte seine Pflichten, wollte sie aber nicht erfüllen. Auch ihm gilt das Wort, im Namen des Herrn, surge et ambula, steh auf und geh. Wieder einer war schon gestorben, der Leichengeruch der Verwesung ging von ihm aus, nun hat er die Stimme Gottes vernommen, nicht anders als damals der Sohn der Witwe von Naim, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Wir werden Wunder wirken, wie Christus, wie die ersten Apostel. Vielleicht sind schon an dir, an mir solche Wunder geschehen, vielleicht waren wir blind oder taub oder lahm oder hatten schon den Geruch des Todes, und dann hat das Wort des Herrn uns aus unserer Hinfälligkeit aufgerichtet. Wenn wir Christus lieben und ihm aufrichtig folgen, wenn wir nicht uns selbst suchen, sondern nur ihn, dann werden wir in seinem Namen anderen Menschen das umsonst geben können, was wir umsonst empfangen haben. Ständig habe ich in meiner Verkündigung auf die übernatürliche und auf die menschliche Möglichkeit hingewiesen, die unser Vater Gott in die Hände seiner Kinder legt, teilzunehmen an der Erlösung, welche Christus gewirkt hat. Mit Freude fand ich diese Lehre in den Schriften mancher Kirchenväter, so schreibt zum Beispiel Gregor der Große. Und wenn sie durch Ermahnungen zum Guten die Arglist aus fremden Herzen entfernen, heben sie da nicht Schlangen auf? Wenn sie, so oft sie ihre Nächsten im Guten tun, erschlaffen sehen, ihnen mit ganzer Kraft zur Hilfe eilen und durch ihr gutes Beispiel das Leben derer stärken, die in ihrem Handeln wanken, tun sie nichts anderes, als dass sie Kranken die Hände auflegen, damit sie gesund werden. Diese Wunderzeichen sind wahrlich umso größer, je geistiger sie sind und umso wichtiger, weil durch sie nicht die Leiber, sondern die Seelen auferweckt werden. Solche Wunderzeichen, teuerste Brüder, könnt ihr, wenn ihr nur wollt, in Gottes Kraft wirken. Gott will, dass alle gerettet werden. Das ist eine Aufforderung an uns, und er legt uns eine Verantwortung auf, der sich jeder von uns stellen muss. Die Kirche ist kein Hort für Privilegierte. Ist vielleicht die Kirche nur ein geringfügiger Teil der Erde? Die große Kirche ist die ganze Welt. So schrieb der heilige Augustinus und fügte dann hinzu, wo immer du dich auch hinwendest, da ist Christus. Du erhältst als Erbe die Grenzen der Erde, komm, besitze sie alle mit mir. Erinnert ihr euch, was über die Netze gesagt wurde? So übervoll waren sie, dass sie keine Fische mehr fassen konnten. Gott wartet mit Sehnsucht darauf, dass sein Haus voll werde. Er ist Vater, und er möchte alle seine Kinder um sich haben. Betrachten wir jetzt den anderen Fischfang, den, der nach Leiden und Tod Christi geschah. Petrus hatte den Meister dreimal verleugnet und dann Tränen demütiger Reue vergossen. Der Hahnenschrei hatte ihn an die Mahnungen des Herrn erinnert, und aus der Tiefe seiner Seele stieg die Bitte um Vergebung auf. Während er zerknirscht auf die verheißene Auferstehung wartet, arbeitet er in seinem Beruf, er geht fischen. Man pflegt in Hinsicht auf diesen Fischfang der Jünger zu fragen, warum Petrus und die Söhne des Zebedäus zu dem zurückkehrten, was sie früher getan hatten, ehe sie vom Herrn berufen wurden. Sie waren nämlich Fischer, als er zu ihnen sprach, folget mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wen das beunruhigt, dem ist zu sagen, dass es den Aposteln nicht verboten war, durch die Ausübung ihres legitimen und rechtschaffenen Berufes ihr Brot zu verdienen. Das Apostolat, nach welchem es den gewöhnlichen Christen so sehr verlangt, läuft nicht beziehungslos neben der alltäglichen Arbeit her, es verschmilzt mit dieser Arbeit, die uns Anlass zur persönlichen Begegnung mit Christus wird. Gerade durch diese Arbeit im gemeinsamen Bemühen, Seite an Seite mit unseren Berufskollegen, unseren Freunden oder unseren Verwandten, können wir diesen helfen, dass sie zu Christus kommen, der am Ufer des Sees auf uns wartet. Fischer vor der Berufung zum Apostel und Fischer nach der Berufung zum Apostel. Die gleiche berufliche Tätigkeit vorher und nachher. Was also wird anders? Der Seele eröffnen sich jetzt weitere Horizonte, weil Christus in sie eingetreten ist, so wie er damals in das Boot des Petrus stieg. Sie öffnet sich der stärkeren Bereitschaft zu dienen und verspürt ein unwiderstehliches Verlangen, allen Menschen die Magnalia Dei zu verkünden, die Großtaten, die Gott wirkt, wenn wir ihn wirken lassen. Ich darf nicht verschweigen, dass die, wenn wir sie so nennen wollen, berufliche Arbeit des Priesters ein göttliches und öffentliches Amt ist. Es nimmt seine ganze Tätigkeit so sehr in Anspruch, dass er für gewöhnlich sicher sein kann, seine Amtspflichten nicht zu erfüllen, wenn ihm Zeit für Aufgaben verbleibt, die nicht zum eigentlichen Priestersein gehören. Simon Petrus, Thomas mit dem Beinamen Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, »Ich gehe fischen.« Sie erwiderten ihm, »Wir gehen mit.« Sie gingen nun hinaus und stiegen in das Boot, fingen aber nichts in jener Nacht. Als bereits der Morgen dämmerte, stand Jesus am Ufer. Jesus ist seinen Aposteln nahe, ist dicht bei diesen Menschen, die sich ihm hingegeben haben, aber sie merken es nicht. Wie oft ist Christus uns nicht nur nahe, sondern in uns. Und trotzdem bleibt unser Leben so sehr dem rein menschlichen verhaftet. Der Herr ist in unserer Nähe und kein Blick, kein Wort, kein Werk der Liebe seiner Kinder gilt ihm. Aber die Jünger, schreibt der heilige Johannes, wussten nicht, dass es Jesus war. Da sprach Jesus zu ihnen, »Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen?« Mich beglückt diese familiäre Szene. Jesus Christus, Gott, spricht solche Worte. Er, dessen Leib schon verklärt ist. Werft das Netz zur Rechten des Bootes aus, so werdet ihr etwas finden. Sie warfen es aus und vermochten es wegen der Menge der Fische nicht mehr heraufzuziehen. Jetzt begreifen die Jünger. Sie erinnern sich an das, was sie so oft vom Meister gehört hatten. Menschenfischer sein, Apostel sein. Jetzt verstehen sie, dass dies möglich ist, weil Jesus selbst den Fischfang leitet. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Die Liebe. Die Liebe sieht den Herrn schon vom Weiten. Die Liebe ist es, die zuerst jene aufmerksame Geste Christi gewahr wird. Der jugendliche Apostel, der Jesus mit der ganzen Festigkeit, Reinheit und Zartheit eines Herzens liebt, das niemals verdorben war, er ruft, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es sei der Herr, warf er sein Obergewand um, er hatte es nämlich abgelegt, und sprang in den See. Petrus ist der Glaube. Mit bewundernswertem Wagemut stürzte sich ins Wasser. Mit der Liebe des Johannes und mit dem Glauben des Petrus. Wie weit werden wir kommen? Die anderen Jünger folgten ihm im Boote und zogen das Netz mit den Fischen nach. Sie waren nicht mehr weit vom Lande, nur etwa 200 Ellen. Sogleich legten sie den ganzen Fang dem Herrn zu Füßen, denn er ist sein Eigentum. Daraus sollen wir lernen, dass die Seelen Gott gehören, dass kein Mensch auf Erden sie zu seinem Eigentum erklären darf und dass das Apostolat der Kirche, die Verkündigung und die Wirklichkeit des Heiles nicht auf dem Ansehen bestimmter Menschen beruht, sondern auf der Gnade Gottes. Jesus fragt Petrus dreimal, als ob der Herr es seinem Apostel erleichtern möchte, die dreifache Verleugnung wieder gut zu machen. Petrus hat schon gelernt, die eigene Erbärmlichkeit hat ihn zur Einsicht gebracht. Er kennt jetzt seine Schwachheit und weiß, wie überflüssig voreiliges Angeben ist. Deshalb legt er alles in die Hände Christi. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und was antwortet Christus? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Er sagt nicht deine und auch nicht eure, er sagt meine. Denn er hat den Menschen erschaffen. Er hat ihn erlöst, er hat jede einzelne Seele, ich wiederhole es, um den Preis seines Blutes erkauft. Als die Donatisten im 5. Jahrhundert die Kirche bekämpften, behaupteten sie, es sei unmöglich, dass der Bischof von Hippo, Augustinus, die Wahrheit verkünde, denn er sei ein großer Sünder gewesen. Der heilige Augustinus sagte seinen Brüdern im Glauben, wie sie darauf antworten sollten: Augustinus ist Bischof in der katholischen Kirche. Er trägt seine Last, über die er vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Ich habe ihn unter den Guten kennengelernt. Wenn er schlecht ist, er weiß es. Wenn er gut ist, habe ich selbst auf ihn nicht meine Hoffnung gesetzt. Denn das Erste, das ich in der katholischen Kirche gelernt habe, ist meine Hoffnung, nicht auf einen Menschen zu setzen. Das Apostolat, das wir ausüben, ist nicht unser Apostolat. Was hätten wir denn überhaupt zu sagen, wenn es unsere Sache wäre? Es ist das Apostolat Christi, das wir tun, weil Gott es so will und uns den Befehl dazu gegeben hat: Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Die Fehler sind von uns, die Früchte vom Herrn. Und wie werden wir dieses Apostolat vollbringen? An erster Stelle durch das Beispiel, indem wir nach dem Willen des Vaters leben, so wie ihn uns Jesus Christus mit seinem Leben und seiner Lehre geoffenbart hat. Der Glaube ist echt, wenn er nicht zulässt, dass das Handeln dem Bekenntnis widerspricht. Wir sollen die Echtheit unseres Glaubens an unserem persönlichen Verhalten prüfen. Unser Glaube wäre nicht aufrichtig, wenn wir uns nicht bemühten, das wirklich zu tun, was wir mit unseren Lippen bekennen. In diesem Zusammenhang wollen wir eine Episode bedenken, die den wunderbaren apostolischen Elan der Urchristen deutlich macht. Es war noch kein Vierteljahrhundert vergangen, seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, und schon verbreitete sich sein Ruf in vielen Städten und Dörfern. Nach Ephesus kommt ein Mann namens Apollo, ein redegewandter und schriftkundiger Mann. Er war über den Weg des Herrn unterrichtet und voll glühender Begeisterung redete und predigte er genau über Jesus. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. In Apollos Verstand dämmerte schon das Licht Christi. Er hatte von ihm gehört und verkündete ihn den anderen Menschen. Noch fehlte ihm aber ein Stück Weg, um Christus tiefer zu erkennen, ganz zum Glauben zu kommen und den Herrn wirklich zu lieben. Ein Ehepaar hört ihm zu, Aquila und Priscilla. Beide sind Christen. Sie bleiben nicht passiv und gleichgültig. Sie denken auch nicht, der weiß schon genug, niemand hat uns dazu gerufen, ihn zu belehren. Da sie Menschen mit echt apostolischer Sorge sind, treten sie an Apollo heran, sie nahmen ihn zu sich und erklärten ihm den Weg Gottes noch genauer. Ebenso bewunderswert ist die Art, wie der heilige Paulus sich verhält. Obwohl er gefangen ist, weil er die Lehre Christi verbreitet hat, versäumt er keine Gelegenheit, das Evangelium weiter zu verkünden. Vor Festus und Agrippa zögert er nicht zu bekennen: Ich habe Gottes Beistand erfahren, und so stehe ich noch heute da und lege vor Groß und Klein Zeugnis ab. Dabei verkündige ich nichts anderes, als was die Propheten und Moses geweissagt haben. Der Messias werde leiden müssen und als Erster von den Toten auferstehen und dem Volke wie den Heiden das Licht verkünden. Der Apostel hüllt sich nicht in Schweigen. Er verbirgt weder seinen Glauben noch die apostolische Lehrtätigkeit, die ihm den Hass der Verfolger zugezogen hatte. Er fährt fort, allen Menschen das Heil zu verkünden. Mit wunderbarer Kühnheit tritt er vor Agrippa: Glaubst du dem Propheten? Ich weiß, du glaubst ihnen. Als Agrippa sagt, es fehlt nicht viel, so machst du mich noch zu einem Christen, erwidert Paulus: Wollte Gott, dass über kurz oder lang nicht bloß du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, abgesehen von diesen Fesseln. Woher schöpft der heilige Paulus diese Kraft? Alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Ich kann alles, weil dieser Glaube, diese Hoffnung, diese Liebe allein von Gott kommen. Es fällt mir sehr schwer, an die übernatürliche Wirksamkeit eines Apostolates zu glauben, das sich nicht auf ein Leben des ständigen Umgangs mit dem Herrn stützt und darin seine feste Mitte findet. und zwar inmitten der Arbeit, zu Hause oder auf der Straße, inmitten der vielen großen und kleinen Probleme, die sich jeden Tag einstellen. Dort und nicht woanders, aber mit deinem Herzen bei Gott. Dann werden die Menschen in unseren Worten, in unseren Handlungen, ja sogar in unseren Armseligkeiten den Bonus Odor Christi, den Wohlgeruch Christi wahrnehmen. Sie werden sagen, da ist ein Christ. Gäbest du der Versuchung nach zu fragen, und wer sagt mir eigentlich, dass ich mich darauf einlassen soll? Dann müsste ich dir antworten, Christus selbst befiehlt es dir, er bittet dich darum. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet darum den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ziehe nicht den bequemen Schluss, dafür tauge ich nicht, dafür sind schon andere da, solche Aufgaben sind mir fremd. Nein, nicht die anderen sind dafür da. Wäre es so, dann könnte sich jeder darauf hinausreden. Die Bitte Christi geht vielmehr an alle, an jeden einzelnen Christen. Nichts entbindet uns davon, weder das Alter noch die Krankheit, noch die Arbeit. Es gibt keine Ausreden. Entweder bringen wir Früchte des Apostolates, oder unser Glaube ist unfruchtbar. Und außerdem, wer hat gesagt, dass man Absonderliches oder Auffallendes tun müsse, um von Christus zu sprechen und seine Lehre zu verbreiten? Führe ein normales Leben wie alle. Arbeite da, wo dein Platz ist. Sei bemüht, deine Standespflichten gut zu erfüllen und deine berufliche Arbeit zu vervollkommnen, wachse darin, steigere dich jeden Tag, sei loyal und verständnisvoll den anderen gegenüber und anspruchsvoll mit dir selbst, suche die Abtötung, lebe die Freude. Das wird dein Apostolat sein. Du wirst es dir nicht erklären können, weil du dich so armselig siehst, und doch werden deine Mitmenschen dich und das Gespräch mit dir suchen, natürlich unkompliziert, nach der Arbeit im Kreis der Familie, im Bus, auf einem Spaziergang, überall. Ihr werdet von der Unruhe sprechen, die jeder in der Seele trägt, auch wenn manche es nicht wahrhaben wollen. Und sie werden diese Unruhe besser begreifen, wenn sie einmal angefangen haben, Gott wirklich zu suchen. Bitte Maria, Regina Apostolorum, die Königin der Apostel, um Entschlossenheit, damit du das Verlangen teilst, das im Herzen ihres Sohnes lebt, ein Verlangen nach Aussaat und nach Fischfang. Beginne nur. Und ich versichere dir, du wirst wie jene Fischer aus Galiläa ein Boot an Land ziehen, das übervoll ist, und du wirst Christus am Ufer stehen sehen, der auf dich wartet, denn die Menge der Fische ist sein.